Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
Podcast.
Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel hier im Domradio. Ich bin Carsten Döpp, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen.
Das ist eine besondere Woche im Tagesevangelium, zur Hälfte ja eben noch 2024, zur anderen Hälfte sind wir dann schon im neuen Jahr. Und durch diese besondere Woche gehen wir mit einer der bekanntesten deutschen Schriftstellerinnen. Ich freue mich auf Bestseller-Autorin Tanja Kinkel. Sie wird uns begleiten. Schönen guten Tag. Hallo, Frau Kinkel.
Hallo, Herr Döpp.
Sie haben Germanistik, Theater- und Kommunikationswissenschaften studiert und Sie wollten immer schon Schriftstellerin werden. Haben Sie schon in der Schule die besten Geschichten in der Klasse geschrieben?
Sagen wir mal so, ich habe die einzigen Geschichten in der Klasse geschrieben, abgesehen von Schulaufsätzen. Mir ist nicht bekannt, dass einer von meinen anderen Klassenkameraden diesbezüglich ebenfalls Ambitionen hatte. Natürlich war ich den größeren Teil meiner Schulzeit eine ziemliche Außenseiterin. Das hat sich erst während der letzten zwei Schuljahre gegeben, als wir alle ein bisschen älter und erwachsener waren. Aber während der Kindheit und Teenagerzeit da war es nicht so gewöhnlich, wenn man sehr gerne gelesen hat und sich gerne hingesetzt hat, um Geschichten zu schreiben. Das heißt, ich habe sie zum größten Teil für mich selbst geschrieben.
Also deshalb die Außenseiterin, was Sie gerade sagten.
So ist es. Wie gesagt, hat sich gegeben, als wir alle etwas älter wurden. Aber wenn du so 13, 14 bist, da kann das schon zu einigen Reibungen führen, wenn du lieber liest und der Rest der Klasse andere Interessen hat.
Und Ihren ersten Roman haben Sie dann mit 21 Jahren schon veröffentlicht. 1990 war das. Wahnsinn, der das Herz zerfrisst, über das Leben des englischen Dichters Lord Byron. Sie schreiben aber auch Jugendbücher, Sie schreiben Kurzgeschichten, Fantasy-Romane. Wo fühlen Sie sich am wohlsten? Sind es dann doch eben die historischen Romane und Geschichten?
Also Geschichte ist natürlich meine große Passion. Deswegen kehre ich auch immer wieder zu historischen Romanen zurück. Das heißt nicht, dass ich ausschließlich Freude an historischen Romanen habe. Wie Sie richtig gesagt haben, schreibe ich auch gelegentlich Gegenwart oder Fantasy oder Zukunft, was das betrifft. Aber ich finde einfach, Geschichte bietet so viele interessante Epochen und Personen, die gleichzeitig ein Parallelen zur Gegenwart bieten, aber auch immer einzigartige Umstände haben, die jeweils nur in dieser einen Epoche zu finden sind. Mhm. Diese Mischung aus Fremden und Vertrauten ist, die ich so interessant finde.
Mhm. Sie haben bislang 21 Romane geschrieben, übersetzt in mehr als ein Dutzend Sprachen, weltweite Gesamtauflage, gut 7 Millionen Exemplare, das nur mal so zur Dimension. Dass es so läuft, das kann man ja nicht planen am Anfang. Hatten Sie auch einen Plan B, wenn es mit dem Schreiben nicht so erfolgreich gelaufen wäre?
Aber natürlich, für den Fall hatte ich vor, entweder Journalistin oder Dozentin an der Uni zu werden und arme Studenten zu plagen.
Gut.
Der Journalismusplan war der Grund, warum ich Kommunikationswissenschaft als drittes Studienfach hatte. Und tatsächlich hat es sich so ergeben, dass ich ab und zu später zu Vorträgen an die Uni zurückgegangen bin und das immer noch tue, oder zu kurzen Blog-Seminaren. Und tatsächlich macht mir das auch Spaß. Nur einer der Gründe, warum es mir Spaß macht, ist, dass es Abwechslung ist und ich es nicht jeden Tag tagtäglich tun muss. Ich habe einen enormen Respekt vor Lehrern und Dozenten. Ich verdanke ihnen sehr viel. Mein ganzes Verhältnis zur Kunst wäre ein anderes, wenn ich nicht einen fantastischen Kunstlehrer gehabt hätte, der in der Lage war, wirklich Enthusiasmus dafür zu wecken. Mhm. Aber ich weiß auch, wo meine Grenzen sind und ich bin im Nachhinein froh, dass ich nicht in der Situation war, tatsächlich mein Geld damit verdienen zu müssen, denn tagtäglich zu unterrichten, ich weiß nicht, ob ich das fertig möchte.
Okay, Frau Kinkel, wir schauen zum ersten Mal in die Bibel in dieser Woche, und zwar ins Lukas-Evangelium. Zweites Kapitel, hören wir die Verse 36 bis 40.
Domradio, das Wort.
Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit lebte Hanna, eine Prophetin, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hoch betagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu,
pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade ruhte auf ihm.
Schriftstellerin Tanja Kinkel ist weiterhin bei uns. Dann gehen wir nochmal in diesen Text, Lukas Evangelium, zweites Kapitel, die Verse 36 bis 40. Welche Aufgabe hat Hanna im Gegensatz zu Simeon?
Also mir fällt sofort aus, dass während Simeon im vorigen Abschnitt direkt zu den Eltern spricht, zu Josef und Maria, dass im Gegensatz dazu, dass er zu dem Tempel kommt, weil ihm prophezeit worden ist, dass er vor seinem Tod noch den Messias sehen wird, dass er also zu den Eltern spricht und dass er aufgrund einer persönlichen Prophezeiung kommt, dass Hanna jemand ist, der bereits sich im Tempel befindet. Wir erfahren auch etwas mehr von ihr als von Simeon als Person. Wir hören, sie hat jung geheiratet. Und das ist eigentlich ein sehr tragisches Schicksal. Sie war nur 7 Jahre verheiratet, den Rest der Zeit hat sie allein verbracht. Sie ist ständig im Tempel und sie spricht nicht zu den Eltern, sie spricht zu dem Volk über das Kind. Mhm. Während Simeon jetzt direkt an Maria wendet und auch eine sehr beunruhigende Prophezeiung macht, es wird wie ein Schwert in ihre Seele dringen, macht Hanna eine positive Prophezeiung, sie spricht über das Kind zu allen anderen, die, heißt es, auf die Erlösung Jerusalems warten. Hanna, und das wird sehr viel mehr bewusster als bei dem Simeon-Abschnitt vorher, lebt ja nicht in einer idyllischen Zeit, sondern in einer Zeit, in der Judäa römisch besetzt ist. Sie hat in dieser langen Lebenszeit in ihren über 80 Jahren Krieg und Besatzung erlebt, Zerstörung. Und hier, denke ich, wird auch bewusst, dass Lukas, der Evangelist, zu einem Zeitpunkt schreibt, als es noch viel schlimmer wurde, als der Tempel zerstört wurde, als Jerusalem belagert und schließlich von den Römern genommen wurde. Und das alles spielt auch eine Rolle. Und Hanna ist also nicht jemand, dem man irgendwie eine rosa Brille vorschreiben kann, aber trotzdem spricht sie über dieses Kind, sieht es als Symbol der Hoffnung. Natürlich, Kinder im Allgemeinen sind immer ein Symbol der Hoffnung. Sie sind ein Zeichen davon, dass wir hoffen, dass es eine Zukunft für sie gibt. Aber Hanna sieht das ja nicht nur für sich oder für die Eltern, die dieses Kind hierher gebracht haben in den Tempel, sondern sie sagt, es ist die Hoffnung von Jerusalem. Mhm. Das finde ich auch hochinteressant, denn wie gesagt, der Autor Lukas schreibt zu einem Zeitpunkt, als Jerusalem bereits zerstört ist. Und trotzdem sagt er, Hanna, die eine Prophetin ist, sieht das Kind als Hoffnung. Sieht er da Jerusalem nicht nur als die Stadt Jerusalem, sondern als Symbolismus? Oder meint er, dass Hoffnung eben auch besteht in Krieg, in Besatzung, in Zerstörung? Mhm.
Am Ende des Textes hieß es hier gerade, das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Was bedeutet in diesem Zusammenhang Gnade hier?
Gnade im christlichen Sinn bedeutet ja vieles, das griechische Wort im Originaltext Charis. Und man kann es als so viel Sinn Güte, Menschenliebe, Wohlwollen, aber auch Erwiderung. Es ist etwas, das Gott gibt, aber das auch der Mensch die Freiheit hat zu erwidern. Und das gilt auch für diesen besonderen Menschen, für das Kind, für Gottes Sohn, der ja völliger Mensch ist in diesem Zeitpunkt. Gnade ist etwas, das man bekommt. Ein Kind, das Gnade bekommt, hat noch nichts getan, um Gnade, Anführungszeichen, zu verdienen. Aber Gnade ist nicht etwas, das einfach nur bleibt, wenn man es nicht erwidert. Ich sehe also Gnade als etwas Aktives, das Kind bekommt Gnade ruht auf ihm, aber dass sie ruht, dass sie bleibt, kann nur bedeuten, dass das Kind diese Gnade weitergibt. Dieses Weitergeben von Gnade, das nicht einheimsen, behalten wollen, sondern das Teilen ist für mich ein quintessentieller Bestandteil von Gnade.
Die Gedanken von Bestsellerautorin Tanja Kinkel im Domradio im Tagesevangelium an diesem Montag. Ich danke Ihnen für heute. Morgen Silvester hören wir uns wieder. Bis dahin.
Bis Tschüss. Dahin.
Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen 7:45 hier im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt's auf domradio.de.